Traffic ist natürlich eines der heiß diskutiertesten und oftmals am wenig informiertesten Themen, wo es ganz viel gefährliches Halbwissen am Markt gibt.
Moin in der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz.
Jetzt haben wir schon so viel über die Geräte gesprochen, die es gibt. Jetzt wollen wir da mal richtig einsteigen. Wir wollen mal sprechen, so Wettergeräte, Traffic System. Und da möchte ich gerne mal mit dem Wetterradar anfangen. Wie entsteht sowas? Also wie kriege ich mein Wetter so schön auf dieses Garmin eingespielt mit den Farben Grün, Rot, Gelb, Blau, Yellow?
Tja. Also da gibt es natürlich ganz grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten, wie das geht. Entweder du hast ein aktives Wetterradar an Bord. Das geht, ja, sag mal, ab Cessna 210, Malibu. Und aufwärts haben die Flugzeuge zum Teil aktive Wetterradare. Da ist im Prinzip, das erkennt man immer, das sieht aus wie eine kleine Bombe, wie eine Kielbombe oder wie so ein Knubbel entweder bei einem Zweimod ist es vorne in der Nase drin, bei einer Single Engine ist es irgendwo am Flügel. Es ist so ein lustiger Knubbel und da befindet sich ein aktives Dopplerradar dahinter, also im Prinzip ein Gerät, das einen Puls aussendet und dementsprechend die Echos wieder einfängt. Und da geht es vor allem eben um kleine Water Droplets, die eben vom Radar aufgefangen werden und durch Smartness und elektronische Ausarbeitung wird daraus ein Wetterradar. Das erkennt man daran, dass er halt immer von links nach rechts schwingt. Ja, der scannt im Prinzip den Bereich vor deinem Flugzeug nach solchen Water Droplets ab. Und je mehr Water Droplets der hat und je schneller die Water Droplets nach oben und unten gehen, umso intensiver wird das Wetterbild. Das ist das eine. Das war jetzt ein Betriebswirt, der erklärt, wie ein Wetterradar funktioniert.
Mega. Ich hab's verstanden.
Ja, geil, sehr geil. Gut, ne?
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Der Vorteil von diesem System ist, es ist in Echtzeit. Das heißt, du siehst genau das, was vor dir ist. Der Nachteil ist, es hat natürlich eine gewisse Reichweitenlimitierung, das heißt, du siehst vielleicht 100 Meilen, vielleicht 150 Meilen vor dich. Ja. Du kannst nicht links schauen, du kannst nicht rechts schauen, du kannst nicht hinter dir schauen. Die zweite Technologie ist Data Link Wetter. Das heißt, du holst dir das Wetter über einen Data Link. Und Data Link ist natürlich in USA sehr, sehr viel einfacher, weil die mehr Data Link Technologie zur Verfügung haben. In Europa geht es über Iridium, also über Satellitennetzwerk, über ein spezielles Satellitennetzwerk. Da stellst du einen Request. Du hast ein Modem an Bord. Dieses Modem schickt einen Request ans Iridium-Netzwerk. Von da lädst du dann das Wetter runter. Und du kannst das Wetter für jeden Ort auf der Welt abrufen. Das heißt, du kannst auch schon, wenn du jetzt in Hamburg losfliegst und sagst, wie ist das Wetter unten in Mallorca, weil da will ich hin, dann kannst du das schon da abrufen und gucken, wie ist das Wetter da. Du kannst das Wetter abrufen links und rechts von deiner Flugroute, um eben dementsprechend ja auch, sag mal, mehr ein strategisches Wetter zu sehen und sagen, kommt da eine Front von links reingezogen oder von rechts, muss ich da aufpassen. Du hast zusätzliche Informationen wie Metar, TAF, Windinformationen, Winterlauf. Also du hast ein viel breiteres Spektrum an Wetterinformationen, die du dir abrufen kannst. Aber der Nachteil ist, das ist zum Teil bis zu 20 Minuten verzögert, weil von dem einen Bodenradar, der das Wetter aufzeichnet, bis das zusammengebastelt ist, bis es ins Satellitennetzwerk hochgeschoben ist und wieder runtergeladen wird, vergeht halt Zeit. Also das heißt, das ist mehr ein strategisches Wetter. Das Wetterradar selber ist mehr ein taktisches Wetter, wo du dann einfach sagst, kann ich da lang fliegen oder kann ich da lang fliegen oder komme ich da noch zwischen den zwei Gewittertürmen durch.
Okay.
Jetzt haben und das Beste ist natürlich, wenn du eine Kombination von beiden hast.
Okay, Also wenn, dann packen wir gleich alles rein, weil genau. Money is no factor.
Wenn das so ein Fall ist, dann machen wir beides, dann sind wir natürlich absolut gerüstet. Der Vorteil natürlich von dem Wetterradar, von dem aktiven Wetterradar ist tatsächlich, du kriegst halt noch zusätzliche Informationen, wie Turbulenzen können angezeigt werden, weil dann kannst du eben nicht nur die Water Droplets, sondern auch Staubpartikel eben empfangen. Dann erkennt man halt, wo gibt es Turbulenzen, wo gibt es Windshears, Windshear Prediction ist ein Thema. Du hast halt auch nicht nur einen horizontalen Scan, sondern auch einen vertikalen Scan. Das heißt, du siehst, wie hoch ist die Zelle, ja, kann ich da gegebenenfalls oben drüber oder ist die unten frei und ich komme unten drunter. Also das sind alles Dinge, die man halt mit einem aktiven Wetterradar viel besser bekommt. Aber da ist natürlich auch, sind wir natürlich auch in einer finanziellen Bereich, der halt meistens nur für die kommerzielle Luftfahrt Sinn macht oder wenn wirklich der Fall ist, dass Money is no issue.
Also da wären wir dann so im Bereich von der King Air 360, wenn die kommerziell unterwegs sind, dass die...
Nicht die 360, die fliegt leider mit einem Honeywell-Cockpit.
Oh, schlecht recherchiert, Entschuldigung.
Schlecht recherchiert, Herr von Westernhagen, muss man ja mal sagen.
Himmel nochmal, Scheibenkleister.
Nein, aber wie gesagt, also du kannst sowas auch in eine Cessna 210 reinmachen, wenn du da die Wetterbombe hast. Du kannst es in eine Malibu reinmachen, du kannst in der Beach Baron, in der Diamond, DA42, das sind alles, ich meine, die Plattformen, wo du es dann einbauen kannst. Und die haben das zum Teil auch. Aber ja, man muss halt sagen, wann brauchst du denn so ein Wetterradar? Das ist nicht für den 100-Dollar-Burger am Wochenende, sondern das ist, wenn du von A nach B musst und tatsächlich dann auch die Gewitter dementsprechend vermeiden möchtest. Das ist dann, da sind wir in der kommerziellen Luftfahrt und da kommst du ohne ein Wetterradar eigentlich gar nicht weiter.
Ja. Zweiter großer Punkt, Traffic. ASB, Traffic Warning. Wer, wie, was ist da bei euch involviert?
Oh Gott. Wie viel Zeit haben wir heute?
Ja. Hau raus. Wir machen da einen Mehrteiler draus.
Genau, wir machen eine Serie. Also Wetter, Traffic ist natürlich eines der heiß diskutiertesten und oftmals am wenig informiertesten Themen, wo es ganz viel gefährliches Halbwissen am Markt gibt. Und ich versuche das mal so ein bisschen aufzuräumen. Es gibt mehrere Technologien am Markt, die es dir ermöglichen, andere Flugzeuge sichtbar zu machen. Der Oberbegriff für dieses ganze Thema ist Electronic Conspicuity, also elektronische Sichtbarkeit. Und das geht los. Vor 30 Jahren war unter dem Electronic Conspicuity deine NAV-Lights und deine Strobes zu sehen, weil See and Avoid war sozusagen das Thema. Über die Jahre hat man natürlich festgestellt, See and Avoid hat durchaus seine Limits, ja, weil wenn du siehst, dann musst du schnell sein, um zu avoiden. Ja, und es ist einfach nachweisbar, dass man ein anderes Flugzeug nur sehr schlecht und nur dann sieht, wenn es schon relativ nah ist, ne, in der Luft. Das kennen wir alle, das haben wir alle schon mal erlebt. Du guckst raus und guckst raus und guckst raus und plötzlich ist er da und dann ist er schon ziemlich nah, wahrscheinlich too close for comfort. So, also gibt es dann mehrere Möglichkeiten, eben diese anderen Flugzeuge und Teilnehmer der Luftfahrt sichtbar zu machen. Und das eine und das wichtigste Ding dabei ist, dass wir einen Transponder haben. Ja? Der Transponder, da gibt es eine Transponderpflicht, den hat hoffentlich jeder, der einen Motor hat, Segelflieger mal ausgenommen, haben einen Transponder. Und dieser Transponder ist zu schalten, no matter what. Ja, damit mache ich mich erstmal sichtbar. Damit mache ich mich selber, das ist quasi, ich mache mein Beacon oben an, das muss ich ja auch machen, dass meine rote Lampe leuchtet. Genauso mache ich meinen Transponder an, dass quasi dass ich mich selber elektronisch sichtbar mache. Und dieser Transponder, funktioniert im Prinzip auf zwei Arten. Zum einen wird er von einem Sekundärradar von ATC, also von der DFS, wird der angepingt. Ja, das heißt, wenn die mit ihrem großen Überlandradar schicken die den Strahl raus und sagen, wer ist draußen? Der sagt, ja, ich wurde gerade angepingt, ich bin die und die Maschine und ich gebe da dementsprechend mit meinem Mode S-Signal meine Höhe, meine Kennung und so weiter mit. Ja. Der macht es auch regelmäßig so ein bisschen unfreiwillig, dass er einfach pingt und sagt, hier bin ich, ich leuchte. Ne? Und dann sieht zumindest mal die Luftsicherung, dass du da bist. Ja, und die erkennt, wer du bist und was für eine Art von Flugzeug du bist. Das ist schon mal die eine Sichtbarkeit. Und insofern darauf basiert ja die FIS, dass die FIS sagt, ich sehe da einen und ich warne den anderen, der den vielleicht nicht sieht. Jetzt kann ich mir eine Technologie an Bord holen, die das gleiche macht wie die Luftsicherung. Das ist ein Traffic-System. Ein aktives Traffic-System kann ich mir einbauen. Das erkennt man immer an den Antennen, die oben drauf sind. Die sehen so ein bisschen aus wie so ein Serviettenhalter, so quasi zwei so Antennen nebeneinander. Das ist im Prinzip die Napkin-Holder-Antenne. Daran erkenne ich, dass ein Flugzeug mit einem aktiven Traffic-System ausgerüstet ist und das macht im Prinzip dasselbe. Das strahlt einen Puls aus und sagt, wer ist in der Umgebung. Und jeder Transponder, der in der Umgebung ist, sagt, ich bin hier. Und daraus kann ich dann errechnen, wo ist der. Und dann habe ich ein aktives Traffic-System an Bord, der jeden Transponder sieht. Downside of the game ist natürlich, dass es wieder ein Kostenfaktor ist. Ja, also so ein Traffic-System, das ist dann ein sogenanntes TAS, ein Traffic Awareness System, geht halt bei 10.000 Euro los. Ja? Das macht jetzt nicht jeder und das ist nicht in jedem Flugzeug mit drin. Und deswegen gab es natürlich Überlegungen, das günstiger zu machen und auch technologisch einfacher. Und vor 25, 30 Jahren ging ein Projekt in den USA los, wo vor allem in Alaska, wo es keine Radar-Coverage gibt, also das heißt, wo ATC blind ist. Und da gab es ganz viele Mid-Air-Collisions, weil die halt nicht gewarnt worden sind. Und ich glaube, das hieß Capstone-Projekt. Und dann hat man gesagt, wir brauchen eine Technologie, dass man sich gegenseitig sieht. Und das war die Geburtsstunde von ADS-B. ADS-B steht für Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Das heißt, im Gegensatz zu deinem Transponder fängst du an, wie dein Beacon einmal pro Sekunde zu sagen, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Basierend auf deiner GPS-Position, deiner Geschwindigkeit, zusätzliche Parameter, die eben in diesem Puls mit drin sind. Und das heißt, du strahlst, egal ob dich jemand fragt oder nicht, wie ein Lichtchen deine Position ab. Und wenn du dann eine Technologie an Bord hast, die dieses empfangen kann, das ist das ADS-B-In, dann siehst du den anderen. Und diese Technologie ist die letzten 30 Jahre entwickelt worden, ist ausgereift, ist kostengünstig, ist ein internationales Luftfahrtprotokoll. Das heißt, da kann jeder auch sich drauf entwickeln. Und somit kannst du kannst dir auf Amazon einen ADS-B-Empfänger für deinen Balkon bestellen und siehst dann alle ADS-B-Signale, die du halt so in der Umgebung hast. Und das ist ADS-B. ADS-B funktioniert dann im Prinzip so, dass du eben freiwillig sagst, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Zusätzlich zu deinem Transponder-Signal. Das kann man kombinieren. Man kann sagen, ich habe ein aktives System und ich habe ein ADS-B-System und beide überlagern sich und dementsprechend habe ich ein sehr, sehr komplementäres Bild von dem, was draußen unterwegs ist. Bis auf eine Zielgruppe. Und das sind unsere Segler. Und darauf gibt es natürlich die Lösung, die eben aus einer privaten Initiative heraus entwickelt wurde, ja, auf einer nicht luftfahrtzertifizierten Protokoll, auf einem offenen Frequenzband, 2,4 Gigahertz, glaube ich, ist dann eben FLARM entstanden. Und FLARM hat ja im Prinzip die ursprüngliche Idee, dass sich die Segelflieger voreinander warnen, wenn sie gemeinsam in einer Thermik sich befinden, wo es ja dann schon mal sehr eng hergehen kann. Und dadurch, dass natürlich Segelfliegen sehr populär sind, dass es eine sehr kostengünstige Lösung ist, hat sich das natürlich auch sehr, sehr etabliert. Und insofern kann man sagen, dass Flarm ja mittlerweile auch ein Standard ist, der durchaus zumindest in der Light Aircraft Technology oder in einem Light Aircraft Segment sehr verbreitet ist. Und plötzlich kam natürlich darauf, sagt man, ja, wenn ich da mit meiner Bonanza unterwegs bin oder mit meiner Cessna, dann will ich den Segelflieger ja auch sehen. Also brauche ich ja auch einen Flarm. Das große Problem ist, dass Flarm, wie gesagt, ein proprietäres System ist. Es ist eine private Entwicklung, da ist eine Lizenzgebühr dahinter, das gehört einer Firma. Es gibt, glaube ich, 30.000, 40.000 Installationen am Markt. Das ist auch alles super und funktioniert auch super. Aber man muss eben wissen, wo die Limitierungen sind von diesem System und dass man mit einem Flarm-System nicht automatisch jeden anderen sieht. Das ist natürlich die beste Lösung zu sagen, ich möchte alles an Bord haben, dann bin ich am sichersten, was stimmt, aber da kommt man natürlich wieder an der budgetären Situation nicht vorbei, wo man sagt, wie viele Systeme habe ich denn? Da muss man sich immer im Klaren sein, wenn ich nur ADS-B habe, fehlt mir gegebenenfalls das Flarmsignal und da fehlt mir vielleicht derjenige, der kein ADS-B abstrahlt. Wenn ich nur ein aktives Traffic-System habe, habe ich vermutlich alle Mode Charlie und Mode S Transponder an Bord oder sehe dann alle Mode Sierra und Mode Charlie Transponder, sehe aber den Flarm nicht. Und wenn ich nur Flarm habe, sehe ich halt nur Flarm, aber die anderen nicht. Also da muss man sich immer im Klaren sein, wo die Limitierungen sind. Meine persönliche Empfehlung ist, ich brauche eine Kombination ADS-B Active Traffic und eine Standalone-Flarm-Lösung und dann bin ich im Prinzip, dann habe ich eine nahezu lückenlose Abdeckung. Derjenige, der dann aber entscheidet, ich mache meinen Flarm aus oder ich mache meinen Transponder aus, den sehe ich nach wie vor nicht.
Hm. Okay.
Das war jetzt sehr, sehr, sehr langer Monolog über Traffic, Entschuldigung.
Nein, überhaupt nicht. Ist ja auch mal wichtig, das aufzugreifen. Ich möchte auch in dem Block jetzt gerade mit dir nochmal drin bleiben, gerade was Sicherheit im Luftverkehr angeht. Was tut denn die Firma Garmin aktiv dafür? Also natürlich, klar, die Entwicklung der Geräte, ganz, ganz klar. Aber arbeitet ihr zum Beispiel mit der FAA oder mit dem Bundesministerium für Verkehr zusammen? Setzt ihr euch zusammen? Gibt es da Kongresse, dass man sagt, Mensch, was können wir mit Geräten noch besser machen?
Ja, also Garmin war seit Anfang an bei der Entwicklung von ADS-B mit dabei. Ja, also die Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden ist natürlich sehr intensiv. Man darf allerdings immer nicht vergessen, dass wir nicht die Regeln machen, sondern wir machen die Hardware dazu. Und wir machen die Hardware gemäß den Regeln. So, also unsere Innovationskraft funktioniert nicht so, dass wir jetzt plötzlich eine neue Technologie entwickeln und sagen, hier Regulierungsbehörde, das musst du bitte jetzt mal implementieren, sondern wir sind zwar mit Beratung, mit Technologie-Workshops, wir sind in unendlichen Gremien, sowohl in Europa mit der EASA, mit dem LBA, mit FAA, immer im Gespräch, um Viabilities, Machbarkeitsstudien zu besprechen und auch zu beraten. Aber unsere Produkte basieren dann auf den Vorgaben durch die Regulierungsbehörden, nicht umgekehrt.
Ja. Okay.
Muss man schon auch ehrlich bleiben und sagen, wir können natürlich alles Mögliche entwickeln, aber wenn es hinterher keine regulierende Plattform dafür gibt oder keine regulierende Grundlage dafür gibt, dann können wir halt auch nichts machen. Ne? Und insofern, ja, wir sind natürlich engagiert. Sicherheit ist sicherlich eines der größten Themen. Das Credo ist ja Reduce Workload und Increase Safety. Und da sind alle unsere Produkte darauf hin ausgerichtet. Also keines unserer Produkte ist darauf ausgerichtet, dein Fliegen komplizierter zu machen oder gefährlicher zu machen. Sondern es ist immer der umgekehrt, egal ob es die Autopilotentechnologie ist mit der Entwicklung von Autoland, was ja eines der großen Milestones ist, wo wir auch zeigen, wie technologisch vorangeschritten wir sind, dass wir eben ein Flugzeug völlig autonom landen können, wenn der Pilot nicht mehr dazu in der Lage ist und das eben nicht nur technisch machbar, sondern eben auch zugelassen, also zertifiziert. Wir entwickeln Envelope Protection innerhalb der Autopiloten, der Retrofit-Autopiloten, die den Flieger in einer sicheren Envelope-Fluglage hält. Wir haben Smart Glide mit hinzugebracht. Wir geben ja zusätzliche Informationen zu jedem Zeitpunkt innerhalb des Fluges. Wir unser Autopilot kann bei zwei Mods eben den Single Engine Out Fall frühzeitig erkennen und dementsprechend schon mal den Yaw und den Pitch anpassen, sodass du gar nicht in den Moment kommst, wo dein Flieger tendenziell abkippen möchte. Da sind wir extrem vorne mit dabei und sind da natürlich auch stolz drauf, dass wir diese Funktionen der breiten Masse zugänglich machen. Und das ist schon, also ich denke, Traffic, ADS-B, Autopiloten, Situational Awareness ist ja hier so das Buzzword, ist sicherlich was, was die Sicherheit deutlich erhöht. Fliegen ist nicht mehr so kompliziert und muss auch nicht mehr so kompliziert sein wie vor 20 Jahren.
Ja, wenn du jetzt diese Systeme ansprichst, gerade so dieses Autoland-System, das mit dem ihr ja Marktführer jetzt seid, das sind ja hochkomplexe Systeme, die da entwickelt worden sind. Wie lange sitzen eure Ingenieure eigentlich daran, bis sowas mal zur Serienreife eigentlich fertiggestellt wird?
Autoland in seiner gesamten Komplexität, das sind ja mehrere Einzelkomponenten, die zu Autoland führen. Ja, da ist die Integration ins Gesamtflugzeug ja mit dabei. Die Entwicklung hat mehr als 10 Jahre gedauert. Von der Grundidee bis zur Zulassung letztendlich innerhalb der Neuflugzeuge. Autoland gibt es natürlich nicht als Retrofit-Lösung. Autoland gibt es nur, wenn du den neuen Flieger dazu kaufst. Ja.
Okay.
Aber 10 Jahre ist mal der Entwicklungshorizont, auch wenn wir ein neues Produkt entwickeln, unsere Produktlebenszyklen. Ich habe es vorher gesagt, das GNS wurde vor 25 Jahren an den Markt gebracht, also Ende der 90er. Die Entwicklung hat angefangen zu Beginn der 90er, würde ich sagen. Und es wird bis heute supported. Und das GTN, also der Nachfolger, ist jetzt seit 10 Jahren am Markt, mittlerweile in der zweiten Generation. Auch das wird wieder noch 10 Jahre am Markt sein. Und bevor wir dann vielleicht was Neues an den Markt bringen. Also die Entwicklungszyklen sind dadurch, dass wir halt einfach, wir können uns jetzt nicht erlauben, ein Produkt an den Markt zu bringen, das nicht funktioniert. Und insofern muss es halt stimmen in dem Moment, wo wir es am Markt haben.
Und es muss eigentlich schon wieder der Zeit voraus sein, wenn es rauskommt eigentlich, ne?
Absolut, absolut.
Ja. Ja. Jetzt haben wir viel über die Sicherheit gesprochen und ich stelle jetzt mal die Behauptung auf, die schwächste Kette in diesem Glied ist halt nun mal der Mensch, der Pilot. Was können wir Piloten auch aus deiner Sicht als CRI heraus noch für die Sicherheit tun? Also ich bin ja immer so ein Riesenfan davon, FIS zu benutzen, damit man einfach sich da auch noch mal ein Bild während des Fluges aus dem Cockpit rausmachen kann. Was hältst du denn jetzt noch für Tipps auf Lager für uns Piloten?
Um die Sicherheit zu erhöhen, ist, glaube ich, das gilt mal von der Avionik und vom Flugzeug völlig unabhängig, stay current, also regelmäßig fliegen gehen. Ich glaube, das ist das A und O, was viele unterschätzen. Selbst wenn ich trocken fliegen gehe, selbst wenn ich mich einfach in den Flieger reinsetze und mir mein Panel einpräge, wenn ich, aus welchen Gründen auch immer, ich nicht fliegen gehen kann. Also fliegen gehen ist das Wichtigste. Dass man es tut, dass man dabei bleibt, dass man current ist. Wenn ich sage, ich bin current und ich möchte meine Sicherheit regelmäßig erhöhen, ist, nutzt eure SEP-Verlängerung nicht nur für die gemütliche Platzrunde mit eurem Fluglehrer, den ihr persönlich kennt und ihr macht hier einen Kaffeeausflug draus. Lasst euch durch die Mangel drehen. Geh außerhalb der Komfortzone. Ja, es gibt ganz viele, die nicht mal mehr einen Stall machen, weil ist ja unangenehm während der SEP-Verlängerung. Das ist der falsche Ansatz meiner Meinung nach. Man sollte tatsächlich sich mit einem erfahrenen Fluglehrer außerhalb seiner Komfortzone bewegen, um zu merken, was ist denn überhaupt möglich. Das schafft Vertrauen ins Fluggerät und es schafft Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit. Ja. Also Startabbruchverfahren, Stalls in allen möglichen Konfigurationen, Handfliegen regelmäßig, nicht nur Autopilot, also wirklich auch immer wieder diese, es gibt diesen Begriff der Complacency, wo man sagt, die Automation Complacency, der Autopilot wird schon machen und so weiter. Einfach auch Szenarien durchspielen, die passieren können. Also das ist sowas, wo ich sage, regelmäßig das machen. Das muss nicht jedes Mal sein und das muss auch nicht immer sein, aber einmal im Jahr will ich mich schon durch die Mangel drehen lassen, wo ich sage, da muss ich gucken, kann ich es denn überhaupt noch? Und ich bin mir auch sicher, jeder hat mindestens eine schlechte Landung im Jahr, die gehört auch mit dazu. Und die erinnert einen immer wieder dran, wie schnell es dann doch gehen kann, dass es halt nicht mehr so 100% passt. Und dann natürlich, je nach Budget und Möglichkeiten, in neue Technologien investieren, versuchen eben nicht nur zu reparieren, sondern zu ersetzen, offen sein für neue Technologien und wenn ich dann was Neues dabei habe oder was Neues installiert habe, dass ich mich damit auch völlig vertraut mache. Und das ist, glaube ich, so das Grundcredo, was die persönliche Sicherheit immer erhöht.
Okay, ja, das sehe ich auch so. Also meine schlechteste Landung dieses Jahr hatte ich schon in Tschechien, ja. In Polička. Ja, da bin ich ins Lee reingekommen. Mit Passagier zusammen und das war einfach doof. Da war ich froh, dass ich gefederte Sitze hatte, aber die ist durch.
Ich kann dir versprechen, Fritz, die Landung erinnert sich nicht mehr an dich, aber du erinnerst dich an die Landung.
Ja, und ja? Ich habe wieder eine Lessons learned gehabt.
Genau.
Genau. Fabian, wenn man so in diese tollen Glascockpits reinguckt, dann sieht man auch sogenannte Engine-Information-Geräte da drin. Mhm. Und da ist ja dann so hilf mir mal schnell, EGT?
EGT, CIT, ja.
Genau, das gab es ja auch mal in analoger Form. Wie wird denn daraus eigentlich digital heutzutage bei der Firma Garmin?
Ja, das ist ja im Prinzip ein relativ simpler Prozess. Engine Indication ist sicherlich was eine zunehmende Bedeutung auch bei uns im Produktportfolio bekommen hat. Wir haben ja mehrere Engine Indication Systeme, die man sich nachrüsten kann, sei es im G3X oder das GI275 oder dann als Teil vom G500, G600. Und es ist absolut ein kritisches Informationsportfolio, was ich da als Pilot bekomme oder eben nicht nur als Pilot, sondern eben auch als Flugzeughalter, als Flugzeugoperator, als Vercharterer etc. Weil, sind wir uns mal ehrlich, was macht den Wert eines Flugzeuges aus? Es ist nicht das Blech und die Sitze, sondern es ist das Triebwerk, es ist die Avionik und es ist natürlich so das Gesamtalter des Flugzeuges. Aber der Motor ist unser Herz. Ja? Und wenn das nicht mehr, wenn das nur marginal überwacht wird, dann kann es halt sein, dass Dinge passieren, die man nicht haben möchte. Oftmals, wenn man in ganz alte Installationen schaut oder ganz alte Flieger schaut, da wurde quasi nur eine Zylindertemperatur abgegriffen, nur eine Abgastemperatur abgegriffen. Und je nachdem will man natürlich das gerne pro Zylinder haben, 4 oder 6 Zylinder. Da will man schon wissen, wie geht es jedem einzelnen Zylinder. Letztendlich ist es ein relativ tatsächlich nicht so komplexes Thema. Man hat Sensoren, die eben an jedem Zylinder, an jedem Abgasstrahl eben die Temperaturen abnimmt, den Fuel Flow, die Öltemperatur, den Öldruck. Das sind ganz klassische Elektrosensoren oder RPM-Sensoren oder kleine Fuel Flow Transducer, wie das heißt. Da hat man, und dann gibt es eben da ein Signal und dieses Signal wird in eine kleine Adapterbox, eine Engine-Adapterbox gefüttert und die verarbeitet es, bereitet es auf und gibt dann die Information an das Display weiter und da kannst du es dann einfach ablesen und auch genau reinzoomen, sagen, okay, was interessiert mich denn jetzt genau? Das Schöne ist, die Systeme sind natürlich smart und warnen dich entsprechend, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft. Das heißt, wenn du irgendwelche Temperaturen, die nach oben oder nach unten abhauen, wenn irgendwelche Drücke nach oben oder nach unten abhauen, kannst du das frühzeitig erkennen, kannst dich warnen lassen. Und das Schöne ist, es ist auch dokumentiert. Das heißt, alle Engine-Parameter sind nach dem Flug gespeichert und können nochmal abgerufen werden und können nochmal dann mit der Werft oder durch den Halter gelesen werden. Und somit sieht man, wie geht denn mein Vercharterer da mit meinem Triebwerk um? Lient er richtig? Lient er zu viel? Lient er zu wenig? Fliegt er anständig? Wenn ich einen Turbomotor habe, gab es Exceedances? Gab es irgendwelche Dinge, die gegebenenfalls ja, Schäden verursachen können auf lange Sicht? Da hat man sehr viel hochauflösenderes Bild, was in meinem Triebwerk passiert. Und am Ende des Tages erhöht das auch wieder die Sicherheit, weil ich habe einfach ein viel besseres Verständnis über, wie geht es meinem Motor.
Okay. Wenn du das jetzt so schön wieder erklärt hast, kann ich mir eigentlich für die Motorenhersteller dann einfach so eine Blaupause da drauflegen? Das gilt dann für ein Lycoming, das gilt dann für ein Rolls-Royce-Triebwerk, das gilt für ein Jet A1-Triebwerk?
Also oder wir, muss man unterstützen, da wir unterstützen momentan im Certified-Bereich alle 4- und 6-Zylinder von Lycoming und Continental. Da gibt es natürlich im Detail unterschiedlichste Kits, die man dazu benötigt, Sensoren-Kits. Ne? Das kommt darauf an, habe ich eine Fuel-Pump, habe ich keine Fuel-Pump, bin ich Gravity-Fed, habe ich egal was, also you name it. Es gibt unterschiedliche Konfigurationen, die werden dann und die Limits und das Setup wird durch den Installationsbetrieb gemäß des POH dann eingestellt. Also das heißt, deine Red Line, deine Yellow Line, deine Green Line wird eben gemäß deines Triebwerkes konfiguriert. Es gibt für gewisse Triebwerke dann sozusagen auch so ein Config-File, wo man sagt, da kannst du es einfach hochladen und dann dementsprechend anpassen, weil jeder Flieger ist halt doch ein bisschen unterschiedlich. Und zusätzlich zu den Verbrennermotoren unterstützen wir die PT6 Turboprop-Familie, sowohl für Single als auch Twin. Im Experimental-Bereich kommen dann eben noch die Rotax-Motoren mit dazu, Sternmotoren etc. etc. Was momentan noch in der Entwicklung ist, da schauen wir aber sehr genau drauf, sind eben Diesel-Engines, also alles, was mit einem FADEC auch gesteuert wird, mit einem elektronischen Steuerungsmodul. Das ist momentan von uns sehr genau in der Beobachtung.
Okay. Lass uns mal ein bisschen von den Geräten weggehen. Lass uns mal Blick in die Glaskugel werfen. Das finde ich immer ganz toll.
Glascockpit oder in die Glaskugel?
In die Glaskugel, nicht ins Glascockpit. In die Glaskugel möchte ich mit dir mal gucken. Aero 23, wir haben uns gesehen. Euer Stand klar wie immer voll, voll, voll. Wie war die Resonanz?
Also ist ja keine Glaskugel, ist ja im Prinzip rückblickend. Resonanz Aero
20. Du weißt ja nicht, wo ich noch hin will.
Ach so, okay. Fair enough. Also Aero 23 war natürlich Bombe, muss man sagen. Wir hatten zwar das schlechteste Wetter aller Zeiten, glaube ich, während der Aero. Und viele, viele Kunden konnten, die mit dem Flieger kommen wollten, konnten nicht kommen. Wegen ja, Wetter, Eis und so weiter. Insofern war die Besucher, das Empfinden, dass ein bisschen weniger Besucher da war. Allerdings muss ich sagen, alle Besucher, alle Kunden, die wir am Stand hatten, waren deutlich besser vorinformiert. Die hatten schon eine ganz klare Vorstellung von dem, was sie wissen wollen, was sie sich angucken wollen, welche Fragen sie stellen möchten. Das muss man sagen, also die Vorbereitung war deutlich höher. Und wir haben natürlich ein riesengroßes Bandbreite auch an Mitarbeitern da gehabt, die sich um die Kunden gekümmert haben und dementsprechend mit uns gemeinsam die Produkte angeguckt haben und ja, letztendlich großartiger Erfolg. Wir waren natürlich, hatten einige Awards gewonnen wieder und wie immer, Aero ist natürlich immer Bombe.
Ja, ja. So, jetzt gucken wir in die Glaskugel.
Jetzt kommt die Glaskugel.
Kann man denn anhand dieser Aero-Entwicklungen erahnen, ob es für euch einen Trend geben wird? Oder in welche Richtung es eventuell gehen könnte fürs nächste Jahr?
Du meinst produkttechnisch?
Jawohl.
Ach, Fritz, wir arbeiten immer an was, ne?
Ist klar.
Ich glaube, es gab wenige Veranstaltungen, wenige Messen, wo wir nichts Neues vorgestellt haben. Das ist ja für uns immer wichtig. Und jetzt steht ja das größte Fest der Luftfahrt eigentlich kurz vor der Tür in 4 Wochen, ist das IAA Air Venture in Oshkosh. Das wird immer traditionell sehr gerne genutzt, um Neuigkeiten vorzustellen. Das wird immer gerne genutzt, dass wir neue Produkte oder neue Softwarelösungen vorstellen. Da haben wir einiges im Gepäck und sicherlich auch für die Aero 2024 wird es sicherlich wieder Neuigkeiten geben, über die ich natürlich jetzt nicht sprechen darf, aber wir sind innovationsgetrieben. Also ich glaube, für uns ist ganz, ganz wichtig, dass wir, selbst wenn wir nicht eine neue Hardware an den Markt bringen, dass wir neue Softwarelösungen mit anbieten für die bestehende Hardware, die neue Funktionen hinzufügen. Es gibt sicherlich noch einige coole Sachen dieses Jahr.
Okay, dann lassen wir uns einfach mal 24 überraschen. Ich werde mit Johann zu dir auf den Stand kommen. Ich werde gucken, was du alles im Portfolio hast. Es ist ja immer sehr schön bei euch zu sehen auf der Aero. Ihr habt dann immer verschiedenste, ja, so kleine Mockups, nenne ich es jetzt mal, aufgebaut.
Genau. Ja, ist ein guter
Weg. Der Fabian rennt dann immer zwischen den Mockups rum und erklärt den Leuten. Und du kannst ja schon blind auf die Knöpfe greifen. Das macht mir immer ein bisschen Angst bei dir, weil du die Geräte einfach in- und auswendig kennst. Ich glaube, weil du sie auch tagtäglich irgendwie mal anfasst oder aufbaust beim Kunden und sie ihnen wahrscheinlich zeigst, ne?
Ja, ich meine, zum einen nutze ich es natürlich bei mir im Flieger. Also ich fliege ja aktiv selber und habe da natürlich das Glück, dass ich ein voll ausgerüstetes Flugzeug zur Verfügung habe. Aber natürlich die Erfahrung und das tagtäglich damit arbeiten ermöglicht sei natürlich, dass ich da relativ blind durchs System mich navigieren kann. Es gibt aber immer wieder irgendwelche Fragen, wo ich auch nachdenken muss und nachfragen muss. Das Wichtigste ist natürlich nicht, dass man alles weiß, sondern dass man weiß, wie man fragen muss am Ende des Tages. Ja, und das gilt natürlich auch für die Zuhörer, für die Zuschauer, wenn die sagen, ich weiß es zwar nicht, aber ich weiß, wo ich nachfragen muss. Here I am.
Ja. Ich werde sie alle zu dir hinschicken, Fabian.
Bitte nicht alle auf einmal.
Nacheinander. Es wird nach Priorität abgearbeitet.
Genau.
Fabian, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für dieses Interview. Bevor ich aber jetzt eine Abmoderation sprechen muss oder möchte, möchte ich gerne von dir noch 5 Sätze vervollständigt haben.
Oh Gott.
Okay. Bist du bereit?
Ich versuch's.
Der erste Satz lautet: Ein Flugzeug sollte mit Garmin-Geräten ausgestattet sein, weil
es den Komfort, die Sicherheit und das Flugvergnügen erhöht.
Okay. Die Aufrüstung mit Garmin lohnt sich, denn?
Denn die Sicherheit wird dadurch erhöht, der Wert wird erhöht, der Spaß am Fliegen wird erhöht und die Zuverlässigkeit im Betrieb wird deutlich erhöht.
Okay. Ich benutze Garmin, weil?
Ich's kann.
Das stimmt. Würde ich nicht bei Garmin arbeiten, dann?
Boah, die ist schwer. Würde ich nicht bei Garmin arbeiten, würde ich vermutlich irgendwo anders arbeiten und mein hart verdientes Geld in die Luftfahrt investieren.
Okay, gut gekontert. Fliegen ist für mich
mittlerweile nicht nur pure Freude am Fliegen, sondern tatsächlich auch effizientes Reisen, komfortables Reisen und individuelle Freiheit, die ich nicht mehr missen möchte.
Fabian, vielen, vielen herzlichen Dank. Mit freundlicher Genehmigung deiner Person und natürlich auch der Firma Garmin gibt es alle wichtigen Links zur Webseite zu den Produkten bei uns in den Shownotes.
Absolut.
Hinweis auch auf Facebook, Instagram. Ich weiß nicht, wie stark ihr da vertreten seid. Da habe ich jetzt mich noch nicht schlau gemacht.
Vielleicht letztes Segway für die Zuhörer oder Zuschauer. Wir sind natürlich auf den entsprechenden Social Media Kanälen unter @GarminAviation überall vertreten. Wichtig ist, wer am Puls bleiben möchte, kann sich gerne natürlich zum Newsletter anmelden. Das ist unter fly.garmin.com. Kann ich mir dann den Aviation Newsletter, der kommt circa einmal im Monat, kann ich den dann mir anmelden. Was ich sehr ans Herz lege, ist unser YouTube-Kanal Garmin Aviation. Da finde ich eben nicht nur Informationen zu den allgemeinen Produkten und Lifestyle-Videos, sondern ich finde auch sehr viele Trainingsvideos zu einzelnen Themen. Ich finde sehr viele spannende Inhalte zu den unterschiedlichen Produktkatalogen und da kann man wirklich mal tolle Videos sich angucken zum Thema rund um alle Produkte, die wir letztendlich anbieten im Aviation-Segment.
Vielen herzlichen Dank für den Hinweis. Wir hauen das in die Shownotes rein. Fabian, für dich always many happy landings.
Likewise.
Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf die Aero 24, wenn wir dich wieder dort treffen dürfen.
Absolut.
Nach 2 Jahren habe ich es jetzt endlich geschafft, dir den Fragenkatalog zukommen zu lassen.
Ja, stimmt. Wir wollten dieses Thema ja schon eine ganze Weile eigentlich angehen, ne? Und ich habe immer gesehen, der Fritz, der haut ein Interview nach dem anderen raus. Aber es lag ja auch an mir, weil ich bin ja zweifelsohne auch ein relativ beschäftigter Mensch. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir endlich zueinander gefunden haben.
Du hörst ja auch unseren Podcast, da freue ich mich ja sehr drüber. Ne?
Muss man Wenn ja ich dann sagen. Zeit habe, höre ich ihn tatsächlich gerne mal im Flieger, wo man dann gerne die Ohrstöpsel reinnimmt und dann sich einfach mal ein bisschen berieseln lässt. Das ist immer sehr spannend.
Fabian, vielen, vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Du musst wahrscheinlich zum nächsten Termin. Und euch da draußen, always many happy landings, bleibt gesund. Und passt gut auf euch auf. Always Blue Skies, der Fritz.
Das war wieder eine neue Folge der Privatpiloten-Lounge. Der Podcast für die allgemeine Luftfahrt. Von und mit Johann und Fritz. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst den Jungs eine Bewertung auf iTunes da. Die freuen sich darüber. Bis bald!